frohe Botschaft, dass Deutschland im Halbfinale ist. Ja, ja, ne, finde ich auch. Ne, muss ich mal kurz ein paar Worte zu sagen. Irgendwie finde ich, hat das echt die Stimmung so angehoben, dass unsere Leute so weit gekommen sind. Ich bin, denke ich auch. Ab heute denke ich das. Ich bin kein Fußballfreak und ich hätte eigentlich im Vorfeld gedacht, man, also die erste Vorrunde fliegen wir schon raus, dass wir so weit kommen würden, hätte ich nie im Leben geglaubt. Und unsere Jungs haben sich echt gesteigert. Und was das für eine Auswirkung hat auf unsere Gesellschaft, finde ich schon echt positiv. Nach all dem Frust so in den letzten Jahren, wo wir immer einen auf die Schraube gekriegt haben mit dem Euro fing's an und so weiter. Und jetzt auf einmal voll die Bombenstimmung überall, finde ich schön. Ich habe auch noch eine frohe Botschaft zu verkündigen.
Und die,
ja, das auch. Ja, und noch viel mehr dazu. Wenn einer seine Bibel dabei hat, könnt ihr mal Johannes 15 aufschlagen. Ist das Mikro zu weit weg? Na gut, mal gucken, wie ich das hinkriege. Der Storch hat mir eine SMS geschickt, dass ich hier predigen soll heute Abend. Und dann habe ich irgendwann nachts im Bett gelegen und so gefragt, Herr, was willst du, dass ich da sagen soll? Und ich hatte mehrere Sachen, die mich so bewegt haben in der letzten Zeit, aber irgendwie war es mir so, ich soll hier von Weinstock und Reben reden. Und das steht in Johannes 15. Ich mache das so, dass ich nicht der Reihe nach durchgehe, die einzelnen Verse, sondern so ein paar Sachen rauspicke und das auch kreuz und quer durch den Text mache. Zunächst mal Folgendes, eine Frage habe ich. Wenn man geistlich wächst, wenn man in eine Beziehung zu Jesus reinkommt und sich das steigert, woran kann man das feststellen, dass man geistlich wächst? Versteht ihr meine Frage? Jeder kann vielleicht, wenn er so zurückblickt, sagen, so zu dem und dem Zeitpunkt bin ich zum Glauben gekommen, habe meine Wiedergeburt erlebt und heute sehe ich ganz deutlich, ich bin ein ganzes Stück weitergekommen. Aber ich möchte mal versuchen, das möglichst konkret irgendwie ausgedrückt zu haben. Ist nicht so ganz leicht, ne? Man weiß zwar, so es geht voran und ich wachse und ich merke irgendwie, hat es positive Auswirkungen in meinem Leben. Aber wie kann man das mal ganz konkret in Worte fassen, so dass man sagen kann, so wir können anhand von ganz bestimmten Merkmalen eindeutig feststellen, ich wachse geistlich, ich gehe vorwärts. Ach, meine Schwester ist auch da. Schön. Manometer, Volltreffer, aber die ist ja von uns zu Hause geprägt. Darum weiß sie das. Das ist ein Punkt, ja, mit Sicherheit ein ganz wesentlicher. Gibt's noch mehr? Richtig, intensiveres Gebet, hat einer gesagt. Gute Erfahrung mit Gott gehört auch mit dazu, richtig?
Die Wahrheiten der Schrift für mich persönlich in Anspruch nehmen und daran festhalten.
Manometer, du bist ja gut drauf heute.
Ich hab dir vorher abgesprochen.
Echt? Nee, das ist meine Schwester, die hat schon oft gehört, wie ich predige, darum weiß die, was ich denke. Ja, das auch, stimmt. Kann ich bestätigen. Nee, das stimmt wirklich. Also Folgendes. Also ein Punkt, der für mich persönlich ziemlich deutlich auch ist, dass Jesus als Person mir sehr viel näher gekommen ist, dass ich nicht den Eindruck habe, so im Alltagstrubel, dass ich ihn verliere und dass er auf einmal weg ist, sondern dass dieses Bewusstsein, dass Jesus da ist in meinem Leben und zwar ständig präsent ist, dass das immer stärker wird. Das ist eine Auswirkung, die ich ganz deutlich spüre. Und eine andere ist die, dass er auch als Person oder wie soll ich sagen, als Autorität, als der die Vollmacht hat, dass mir das immer bewusst wird, wie groß seine Vollmacht eigentlich ist. Und das hat letztlich eigentlich diese Auswirkung in meinem Leben, dass es sich zunehmend dahin entwickelt, dass ich weiß, aufgrund der Macht, der Lebenskraft, die in mir drin wirksam ist, dass ich echt sagen kann, ey Probleme, wo seid ihr? Ich ziehe euch die Ohren lang. Weil ich weiß, derjenige, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der lebt in mir drin und es gibt nichts, was mir auf Dauer widerstehen kann. Und wir haben ja, ich glaube, eins der größten Probleme, mit denen wir uns so als Christen rumschlagen, ist, dass wir denken immer, wir haben so viele Mängel in unserem Charakter und so viel Sünden sind vielleicht da und so viel schräge und schiefe Sachen. Und der Teufel benutzt diese Sachen, um uns einzureden, dass uns das von Gott trennt. Und im Neuen Testament, eine der ganz wesentlichen Aussagen, die Jesus macht, ist, dass uns keine Sünde und nichts von diesen ganzen negativen Sachen, die wir so in uns tragen, letztlich eigentlich von Gott trennen kann, weil unsere Beziehung zu Gott besteht nicht daraus oder dadurch, dass wir möglichst frei sind von Sünde, sondern unsere Beziehung zu Gott besteht in allererster Linie auf der Grundlage des Glaubens. Und wie das funktioniert, darüber spricht Jesus in Johannes 15 ganz deutlich. Ich möchte mal so ein paar Aspekte daraus holen. Und anfangen will ich in Vers 16. Da sagt Jesus, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Meine Mutter hat irgendwann mal, als wir so zu Hause Bibel gelesen haben, ist sie auf den Gedanken gekommen, mach das doch mal so, ganz grundsätzlich, wenn du Gottes Wort liest und du kommst an so eine Passage wie diese hier, dann setzt du da deinen Namen ein. Also, das hört sich dann so aus, an, nicht ich, Gerd Reschke, habe Jesus erwählt, sondern Jesus hat Gerd erwählt, mich. Und er hat mich bestimmt, dazu gesetzt, dass ich hingehe und Frucht bringe. Das hat Jesus gemacht. Im Epheserbrief schreibt der Paulus, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt schon auserwählt, ausgesucht hat. Und ich finde, das ist schon eine ganz starke Aussage. Gott hat, bevor diese Welt überhaupt erschaffen war, hat er dich schon gesehen und hat dich ausgesucht und hat das im Auge gehabt, dass du eines Tages an den Punkt kommst, wo du das Wort Gottes hörst und wo du Jesus begegnen wirst in deinem Leben und wo du aus der Kraft des Wortes heraus zu einem neuen Menschen wirst. Und Gott hat ein ganz bestimmtes Ziel für dein Leben. Eigentlich kann man sagen, Gott hat eine Vision für dein Leben und ich glaube, eine der, sagen wir mal, wesentlichen Herausforderungen, die für uns in unserem Leben aktuell eigentlich ständig da ist, ist herauszufinden, was hat Gott eigentlich mit meinem Leben vor? Und wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, was Gott aus dir machen will und was er aus dir machen kann, und wenn das in zunehmendem Maße so in dein Blickfeld reinkommt, dann verliert alles, was an negativen Einflüssen da ist und sich breit machen will und jede Form von Sünde und so weiter, verliert zunehmend an Kraft. Das ist eine Erfahrung, die ich ganz deutlich gemacht habe. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie der Paulus schreibt, an vielen Stellen in seinen Briefen, dass Gott echt eine absolut unbegrenzte Kraft und unbegrenzte Möglichkeiten hat in seiner Hand, um dein Leben total zu verändern und neu zu machen und etwas aus dir zu machen, was weder du selbst noch irgendjemand in deiner Umgebung je von dir erwartet hätte. Dazu ist Gott in der Lage und das will er. Das ist ein ganz konkretes, festgesetztes Ziel, was er sich vorgenommen hat und er unternimmt alles, was möglich ist, um dich dahin zu bringen. Boah, als ich angefangen habe, das zu erkennen, da war ich auf einmal total entspannt, weil ich dachte, Wahnsinn, wenn Gott das mit mir will und vorhat und wenn er das gleichzeitig auch kann, ja, dann kann ich anfangen zu leben. Da kann ich echt volle Kanne ins Leben reinspazieren, in der Erwartung, Herr, was hast du mit mir vor, was willst du aus mir machen? Wahnsinn, deine Möglichkeiten sind unbegrenzt. An einer Stelle drückt der Paulus das mal so aus, dass er sagt, im Korintherbrief steht das, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die Erleuchtung von der Erkenntnis Jesu Christi entstehen kann. Mit anderen Worten also, ich denke, er bezieht sich da auf die Schöpfungsgeschichte. Und da macht Gott dieses Bild ja ganz deutlich. Die Erde war wüst und leer und es war finster und total lebensfeindlich. Und dann steht da, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Es gibt Übersetzungen, da heißt es, er vibrierte oder er bewegte sich hin und her auf dem Wasser. Ich habe das zum Teil sehr deutlich beobachten können im Leben von Menschen, die Gott noch nicht gefunden hatten, aber wo ganz, ganz deutlich sichtbar war, der Geist Gottes war schon da und er bewegte sich hin und her und Gott hat ein ganz bestimmtes Ziel im Auge. Und Gott arbeitet darauf hin. Und manchmal, oder in vielen Fällen, ist es von außen absolut gar nicht sichtbar. So die äußere Situation war finster und kalt und tot. Und dann kommt auf einmal in diese wahnsinnslebensfeindliche Situation das Wort Gottes hinein, es werde Licht, patsch. Und dann gibt es nichts, was dem widerstehen kann. Wenn Gott spricht, dann wird augenblicklich das, was er sagt, ins Leben gerufen, ins Dasein gerufen und es steht da. Diese Qualität hat das Wort Gottes. Unsere Worte, so Worte von Menschen, wir machen manchmal ganz viel Gelaber. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht projizieren wir das irgendwie auf Gott, dass wir denken, der labert auch einfach nur rum. Aber grundsätzlich ist es so, wenn Gott spricht, dann wird augenblicklich das ins Dasein gerufen, was er ausspricht. Und es gibt gar keine Möglichkeit, sich dem zu widersetzen. Und Gott spricht rein ins Leben eines Menschen, in das Herz, es werde Licht in deinem Herz. Und dann wird's hell, da geht auf einmal die Lampe an. Und du fängst an zu sehen, wozu du eigentlich berufen bist. Warum du hier auf der Erde bist. Und wer Gott ist, der dein Vater ist im Himmel, der dich jetzt hier auf dieser Erde haben wollte. Ich habe von dem einen oder anderen von hier gehört, so wenn sie aus ihrem Leben erzählt haben, dass ihre Eltern sie nicht haben wollten und dass vielleicht der Vater dich verlassen hat, als du noch ganz klein warst. Aber du kannst doch zum Glauben kommen daran, Gott wollte dich haben. Und er hat deine Eltern dazu benutzt, um dich ins Leben zu rufen, weil er ein Ziel hat für dich. Und einen grandiosen Plan für dein Leben. Und wenn du der totale Loser und Versager bist, weil deine Kindheit und alles, was du erlebst, sich kaputt gemacht hat, dann kannst du das hören heute Abend, dass Gott zu dir sagt, ich baue Neues auf. Ich habe die Kraft dazu. Gott ist die absolute Kreativität in Person. Als Gott angefangen hat, Leben zu erschaffen hier auf diesem Planeten, da hat er zigtausende von Lebensformen einfach ins Dasein gerufen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich habe mal gehört, weit über 500.000 allein Käfer gibt es. Wahnsinn, was für eine Kreativität, sich das alles zu überlegen und auszudenken. Jedes einzelne Lebewesen, jede Art für sich so zu erschaffen. Und mit dieser Kreativität kommt Gott in dein Leben rein und macht alles neu. Boah, das begeistert mich total, ey. Da denke ich, Herr, wenn du diese Möglichkeiten hast und so in mein Leben reinkommst, ey, da will ich dich total. Rückhaltlos mit allem, was du zu bieten hast. Weil das ist das Beste für mein Leben. Das kann durch gar nichts mehr gesteigert werden. Also ich sehe nicht irgendwo, wo es etwas Besseres geben könnte. Gott sagt, ich habe dich ausgesucht. Ich habe ein Ziel für dein Leben und ich bringe das ins Dasein. Ich mache das sichtbar, denn ich habe die Kraft dazu. Jetzt gehe ich mal ganz an Anfang von Kapitel 15. Da spricht Jesus nämlich darüber, wie das passiert. Und es ist natürlich wichtig, das zu sehen und zu verstehen auch, wie wird denn das, was Gott vorhat für mein Leben und was er in mir verwirklichen will, wie wird das eigentlich umgesetzt? Wie kann ich das ganz praktisch angehen, dass diese Dinge alle ins Dasein gerufen werden, dass es sichtbar wird? So, und dann sagt Jesus, erstmal Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich glaube, dass kein Mensch daran zweifelt, dass es so ist. Habe ich auch nie ein Problem mit gehabt. Jetzt springe ich mal ein bisschen weiter. Vers 5. Da sagt Jesus dann, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und da wurde es für mich dann heute nicht mehr. Aber ich habe eine Zeit gehabt in meinem Leben, eigentlich eine ziemlich lange Zeit, viel zu lange Zeit, wo das für mich gar nicht so klar war, wo ich gedacht habe, boah Herr, du bist der Weinstock und ein richtig guter Weinstock, echt edelste Sorte, gar keine Frage, aber ich eine Rebe, auwei. Ich bin keine gute Rebe. Genau, echt. Und ich habe eigentlich gar nicht erkannt, was Jesus da sagt. Wenn Jesus sagt, genau, griff Bräusche an. Und irgendwann hat Gott mir das auf einmal klar gemacht, wenn Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und dass ich eine Rebe bin, dann ist das so. Ich habe eigentlich gar nicht das Recht, das in Frage zu stellen. Ich bin als Rebe an den absolut edelsten Weinstock angeschlossen, den es gibt im ganzen Universum. Und was Jesus hier nicht ausspricht, aber was indirekt eigentlich so zwischen den Zeilen rausgelesen werden kann und muss, wenn ich also als Rebe an diesem Weinstock angewachsen bin, ne, eine Rebe ist angewachsen, nicht angeklebt, angewachsen bin, dann fließt doch unaufhörlich der Lebensstrom, der in dem Weinstock drin steckt, in mich rein. Ich kann das gar nicht vermeiden. Und zwar passiert das 24 Stunden am Tag, ohne Unterbrechung, auch wenn ich penne. Ich habe früher immer gedacht, wir sind ja schon so einigermaßen schräg belehrt worden. Sowohl ich, ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe so Sonntagsschule und sowas alles von Kindheit auf mitgekriegt. Und dann bin ich irgendwann in so eine ziemlich extreme Truppe reingekommen und da wurde es dann noch schräger. Ich habe immer gedacht, also, wenn ich sündige, ist die Beziehung zu Gott gekappt, dann ist die weg. Und so bin ich geprägt worden, da habe ich gedacht, musst du so wenig wie möglich sündigen, damit deine Beziehung zu Gott so gut wie möglich wird. Und heute weiß ich, dass es ganz einfach eine glatte Lüge ist, das ist nicht wahr. Weil deine Beziehung zu Gott, die besteht nicht daraus oder darin, wie viel oder wie wenig du sündigst. Deine Beziehung zu Gott besteht ausschließlich darin, dass du glaubst, was er sagt. Und genau das sagt Jesus auch. Das betont er ganz deutlich. Er sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Und ich muss das noch ein klein bisschen vertiefen. Als Gott Adam und Eva geschaffen hatte und sie dann in den Garten Eden reingesetzt hat, hatten sie eine uneingeschränkte Beziehung zu Gott. Und er kam jeden Abend in den Garten. Und dann haben die sich da zusammengesetzt und sich unterhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich locker abgegangen ist und dass der Adam vielleicht erzählt hat, was er alles für neue Tiere da entdeckt hat und wie toll die sind und so weiter. Und Gott hat sich darüber gefreut. Und dann kommt die Schlange da rein. Und wir kennen die Geschichte, wie die Schlange die Eva verführt, um die Frucht von dem Baum zu nehmen. Und ich glaube, dass das Zentrum dessen, was die Schlange eigentlich beabsichtigt hat, was sie versucht hat zu zerstören, es war nicht in erster Linie, dass die Eva die Frucht nimmt, sondern dass sie anfängt, an den Aussagen, die Gott gemacht hat, zu zweifeln. Ne? Die Schlange fängt doch so an. Sollte Gott gesagt haben, und in dem Moment, wo Eva diesen Zweifel in sich reingelassen hat, da war eigentlich schon der Grundstein gelegt, dass die Beziehung zu Gott gestört war. Die Eva fing auf einmal an zu glauben, was die Schlange sagt, und zu zweifeln an dem, was Gott sagt. Und durch diesen Zweifel hat die Schlange dann ihr Vorhaben so ausgeführt, dass sie zum Ziel gekommen ist. Und letztlich ist es so, dass wenn wir heute unser Christsein leben wollen und effektiv leben wollen, dann geht es im Kern, im Grund, am Fundament grundsätzlich erstmal darum, wem glaubst du eigentlich? Und wenn Gott dir sagt, oder wenn Jesus dir sagt, hey, du bist eine Rebe an mir, an dem absolut besten und edelsten Weinstock, und mein Lebensstrom fließt ständig in dich rein, du kannst es gar nicht stoppen. Hey, dann kannst du das glauben, und durch diesen Glauben wird diese Wahrheit in dir aktiviert, und du fängst an, das zu leben. Weil Wahrheiten werden durch Glauben in uns, wie soll ich sagen, ausgelöst oder freigesetzt. Und dann fangen sie an, wirksam zu sein. Und aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes hören und in uns aufnehmen und anfangen zu glauben, was Gott sagt. Jesus spricht in dieser Passage hier ganz, ganz stark und oft davon, dass ihr müsst bleiben in mir. Ich will in euch bleiben und ihr müsst bleiben in mir. Und ich habe das früher auch nie verstanden. Wie geht denn das eigentlich? Wie soll ich denn in Jesus bleiben? Wenn ich hier im Lobpreis stehe, so und die tollen Lieder höre und so weiter, und dann kommt es ja ganz leicht so, dass man emotional so aufgebaut ist, dass man denkt, aha, jetzt bin ich in Jesus. Keine Frage, kein Problem. Sondern gehst du nach Hause und dann weiß ich nicht, entweder hast du eine ätzende Schwiegermutter oder einen blöden Chef oder deine Kinder haben dreimal in zwei Stunden in eine Windel gekackt und so weiter und auf einmal ist das Gefühl, dass du in Jesus bist, weg. Kennt ihr das? Ist nicht so ganz unbekannt, ne? Und ich glaube, Gott möchte uns dahin erziehen, dahin führen, dass wir anfangen, im Glauben zu wachsen und stark zu werden, sodass wir wissen, nicht von meinem Gefühl ist das abhängig, ob ich in Jesus bin, sondern ich bin deshalb in Jesus, weil er das sagt. Ich bin immer in Jesus, auch wenn ich das nicht fühle. Weil er sagt, ich bin eine Rebe, die an ihn angeschlossen, angewachsen oder aus ihm herausgewachsen ist förmlich. Und darum bin ich in ihm drin. Und wenn ich in ihm drin bin, dann ist er gleichzeitig auch in mir, weil das kann man auch nicht trennen. Jesus wohnt in meinem Herzen. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass ich in Jesus sein soll und er irgendwo ganz weit weg ist, da außerhalb von mir. Das ist gar nicht möglich. Also Jesus ist gleichzeitig in dir, wenn du in ihm bist. Und dann gibt es hier so eine Passage, die, meine ich, in dem Zusammenhang von großer Bedeutung ist. Vers 7, da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und so weiter. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ich will den Schwerpunkt mal setzen hier auf, dass das Wort in uns bleibt. Gott teilt uns sein Wort mit. Und an einer anderen Stelle wird das mal gesagt. Und man kann das mehrfach so indirekt lesen, aber manchmal kommt es auch ganz konkret und deutlich als klare Aussage. Jesus ist das Wort Gottes. Er sagt zum Beispiel auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit, das heißt wiederum das Wort. In Offenbarung gibt es diese Aussage, da wird Jesus beschrieben als der siegende Held. Und dann kommt, und sein Name ist das Wort Gottes. Wenn du also das Wort Gottes in dich aufnimmst, in dein Herz aufnimmst, dann ist das gleichzusetzen damit, dass du Jesus in dich aufnimmst. Und zwar muss man das so verstehen, du hast Jesus ja sowieso schon, wenn du wiedergeboren bist, in dich aufgenommen, in dein Herz aufgenommen. Aber wenn du dem, was in deinem Herzen da an neuem Leben entstanden ist, wenn du dem das Wort Gottes hinzufügst, wenn du dich fütterst damit, dann ist es im Prinzip so, als würdest du Baby Jesus in deinem Herzen füttern und er fängt an zu wachsen und wird stark. Und in dem Maße, wie er anfängt zu wachsen und stark zu werden, siehst du immer mehr die Möglichkeiten, die Gott hat und die er in deinem Leben umsetzen und verwirklichen möchte. Und irgendwie kriege ich so einen Eindruck, also immer mehr so zunehmend, ich weiß das sowieso, irgendwie weiß ich das in meinem Verstand, aber es nutzt ja relativ wenig. Das Entscheidende ist ja, dass man das mit seinem Herzen echt versteht. Und das geht nur absolut nur dadurch, dass der Heilige Geist einem das offenbart. Aber das spüre ich, das wächst immer mehr in mir, dass ich sehe, boah, Gott, die Möglichkeiten, die du hast, die sind wahnsinnig unbegrenzt. Wahnsinn. Ich glaube, dass Gott in der Lage ist, jede Form von Tod in unserem Leben absolut, wie soll ich sagen, zu überwinden und durch ein total überfließendes und sprudelndes Leben zu ersetzen. Und zwar in jedem, ohne Ausnahme. Es gibt keinen Menschen, der so kaputt sein kann, der so zerstört sein kann, der so, weiß ich nicht, irgendwie so abartig sein kann, dass Gott sagen müsste, hier vor dem muss ich kapitulieren. Ich kann nicht mehr. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Den gibt's nicht. Echt, den gibt's nicht. Und Gott wird gerade dadurch geehrt, das sagt Jesus auch, dass wir als Rebe an ihm kleben und den Lebensstrom aus ihm in uns aufnehmen und anfangen, Frucht zu tragen für ihn. Boah, dass die Leute sagen, Wahnsinn, was kann Gott aus einem Menschen machen? Wie kann Gott einen Menschen verändern? Wie kann Gott einen Menschen aus der Gosse, aus dem Sumpf rausholen und zu einer so starken, gesunden Persönlichkeit machen? Wahnsinn, es ist Gott, der dahinter steckt. Wenn er das mit so einem Menschen machen kann, kann er es mit jedem machen. Paulus sagt das mal von sich selbst. Er sagt, Gott wollte durch seine Gnade an mir ein Beispiel setzen für alle Nationen, dass ich, der ich ein Verfolger der Gemeinde war, auf einmal zu so einem Segen werde für viele Menschen. Millionen von Menschen. Bis heute. Wahnsinn, Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten. Und das ist echt etwas, was mir am Herzen liegt, dass ich euch Glauben zuspreche. Glauben, Glauben, Glauben. Glaube, dass Gott wirklich unbegrenzt ist. Glaube, dass Gott die Möglichkeit hat, kreativ in deinem Leben tätig zu sein und zu werden. Glaube, dass Gott die Möglichkeit hat, aus dir etwas zu machen, was du nie in dir finden kannst. Aber was Gott geben kann. Glaube, dass Gott echt in der Lage ist, aus dir ein leuchtendes Beispiel zu machen, dafür, was es heißt, als Christ zu leben, jetzt in so einer Welt, in so einer kaputten Gesellschaft. Ein richtiger Leuchtturm zu sein. Jeder von uns kann das. Du brauchst nichts weiter zu tun, als das zu glauben, was Jesus über dich sagt. Du bist eine Rebe am Weinstock, sein Lebensstrom fließt in dich rein, unaufhörlich, unaufhaltsam. Und es gibt keine Sünde oder sonst irgendwas, Krankheit, die dich dem auf Dauer widersetzen kann. Weil das Leben ist so stark, das setzt sich durch. Jesus ist auferstanden, der Tod konnte ihn nicht halten. Und diese Kraft des Lebens, die ist jetzt in dir drin. Boah, wenn ich mich damit beschäftige, das baut mich total auf und befreit mich gleichzeitig. Dann denke ich, Herr, boah, wenn das möglich ist, wenn das die Form von Leben ist, von Lebensqualität, die du in uns verwirklichen willst, Herr, da will ich volle Kanne reingehen, volle Kanne. Weil ich kann mir ehrlich nichts Besseres vorstellen. Hat vielleicht mal jemand auf die Uhr geguckt, also ich weiß gar nicht, wie lange ich schon rede. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr als eine halbe Stunde zu machen. Echt schon mehr? Die Blätterei hier mit dem Mikrofon ist nicht so ganz toll. Ich suche eine Stelle aus dem Epheserbrief. Ja. Na, ja, ich habe sie gefunden. Hehe. Na, endlich. So. Wer es mitlesen will, Epheser 3. Noch 3 Minuten habe ich. Ne, das streichen wir raus, ne? Genau. Es gibt Nachpredigtzeit. Ich lese mal ab Vers 14, ja? Da sagt der Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also, wir alle sollen durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, stark werden am inneren Menschen. Man kann im Prinzip sagen, so dass dein Herz oder dein Geist, wo Jesus drin wohnt, dass das stark wird. Und Stärke bedeutet letztlich, dass du das Vermögen hast, das Wort Gottes in deinem Herzen festzuhalten, unabhängig davon, ob es dir gut geht oder schlecht. Ich glaube, wir kennen auch die Story, wo der Paulus mit dem Silas da im Gefängnis sitzen, sie sind richtig geschlagen worden und dann kamen sie noch in Stock rein, das war eine echt scheiß Situation, auf Deutsch gesagt. Denen ging es richtig dreckig. Und ich glaube, dass die ganz einfach, weil Gott sie auf diesen Dienst und auf den ganzen Weg, der damit verbunden ist, vorbereitet hat, dass sie stark geworden waren in ihrem Herzen zu wissen, Gott hat mich nicht verlassen, Gott ist total präsent, auch in so einer scheiß ätzenden Situation, er ist da. Und es besteht trotzdem Grund, ihn zu loben. Dann haben sie angefangen, ihn zu loben, dann hat Gott eingegriffen und total das Gefängnis da gesprengt und die Ketten sind abgefallen und alle Gefangenen waren frei. Und Gott hat wieder einmal gezeigt, dass er doch in der Lage ist und die Macht hat und dass es nichts gibt, was ihm widerstehen kann. Weil es Menschen gab, die stark geworden waren in ihrem Herz, um das Wort Gottes festzuhalten. Wir sollen gestärkt werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Christus wohnt durch den Glauben in deinem Herz. Er wohnt nicht in deinem Gefühl, auch nicht in deinem Verstand, sondern in deinem Herzen, und zwar durch den Glauben. Das heißt, wenn du glaubst, dass er da ist, dann ist er da. Das ist diese Art von Glaube, von der ich hier spreche, ist keine Einbildung, sondern ist etwas, was Gott auch in unser Herz reingibt durch den Heiligen Geist. Und Gott sagt, Christus wohnt in deinem Herzen. Glaube das. Weil das verändert dein Leben, das macht dich neu. Das macht dich zu einer neuen Schöpfung. Da ist Gottes Hand in deinem Leben und macht etwas, was vorher gar nicht da war. Und du bist ein neuer Mensch. Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. So, und jetzt kommt das, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte hier. Dem aber, hört doch mal gut zu, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Boah, Wahnsinn. Der Paulus sagt, ey, du kannst dir das gar nicht ausdenken, wozu Gott in der Lage ist und was er aus dir machen kann. Du kannst auch gar nicht richtig darum bitten, aber Gott will das trotzdem tun in deinem Leben. Das ist echt unbegrenzt. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die nicht irgendwo im Universum rumeiert, sondern gemäß der Kraft, die in uns wirkt, die ist schon da. Die brauchst du gar nicht zu suchen. Im Römerbrief schreibt der Paulus mal, auch das ist eine ganz, ganz entscheidende Stelle. Du brauchst nicht in den Himmel hinaufzufahren, um Christus von dort runterzuholen. Du brauchst auch nicht in die Hölle zu fahren, um Christus von dort heraufzuholen, sondern die Schrift sagt, das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Wenn du das Wort in deinem Herzen hast, dann hast du Christus drin. Er ist schon da. Du brauchst dich nicht zu bemühen, ihn an dich ranzuholen, weil wenn das Wort in deinem Herzen ist, ist Christus in deinem Herzen. Und wenn er in deinem Herzen ist, dann ist er mittendrin im Zentrum deines Lebens. Und weil dein Herz das Zentrum deines Lebens ist, wird Jesus von diesem Zentrum aus, von der Schaltzentrale aus, wenn er in deinem Herzen ist, dein ganzes Leben total erneuern. Auf eine ganz positive, aufbauende, gesund machende Art und Weise. Boah, da wirst du zu einem Optimisten, wenn du das erfährst, spürst, wahrnimmst. Wenn Gott dir das offenbaren kann in deinem Leben, dann hast du einen Freiraum vor dir für den Rest deines Lebens. Weil du siehst einen Weg und du siehst die Möglichkeiten, die Gott hat. So, jetzt komme ich zum Schluss hier. Nochmal. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe den Eindruck, wenn der Paulus solche Aussagen macht, dass der förmlich nach Worten ringt, weil der kriegt es nicht richtig verpackt, was er eigentlich an Botschaft vermitteln möchte. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Ich glaube, dass das Bild von Gott und von Jesus, was wir haben können und bekommen können oder was so entstehen kann in unserem Herzen, dass das wirklich absolut einerseits im Moment noch viel zu klein ist, aber absolut echt unbegrenzt sein kann und dass Gott uns genau dahin führen will. Gott will uns dahin führen, dass wir total die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes sehen, mit denen er wirksam wird in unserem Leben. Gott hat die Macht, alles, was er ausspricht und was er sich ausgedacht hat für unser Leben, das auch in die Tat umzusetzen und das ins Leben, ins Dasein zu rufen. Und er tut es auf gar keine andere Weise, weil das ist ein grundlegendes Prinzip durch die ganze Schrift hindurch. Er ruft alles ins Dasein durch sein Wort. Und darum brauchen wir das Wort Gottes in unserem Herzen. Nicht im Verstand, sondern da drin durch Glauben. Wenn Gott sagt, du bist eine Rebe am Weinstock Jesus Christus, Wahnsinn, toll, danke Herr. Amen.